ich habe meinen Abschluss, meine Realschule, was auch immer geschafft, dass man dann natürlich gratuliert. So eine total selbstverständliche Reaktion ist, dass man sagt, cool, wie schön, wow, herzlichen Glückwunsch, lass uns miteinander feiern. Und habe das damit verglichen, wie wir uns gegenseitig davon erzählen können, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und dass wir das miteinander feiern, dass unsere Reaktion darauf ist, hey, krass, cool, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Lass uns das miteinander feiern. Und ich möchte diese Woche einen Schritt weiter gehen. Was passiert, nachdem man seinen Abschluss hat? Es kommt irgendwas Neues. Man muss sich irgendwo neu bewerben meistens. Man muss irgendwo was Neues starten. Und um das starten zu können, um in einen Bewerbungsprozess zum Beispiel hineinzugehen, gibt es immer Voraussetzungen. Eine Voraussetzung ist der Abschluss. Man kann nur studieren, wenn man ein Abitur hat. Das wissen wir alle, aber du hast eine Voraussetzung, damit du studieren darfst. Oder ich war jetzt in einem Bewerbungsprozess für einen klinischen Seelsorgekurs, musste man sich auch für bewerben. Und die Voraussetzung, die ich mitbringen musste, war zum einen, dass ich mit Seelsorge irgendwie in meinem Alltag zu tun habe. Muss nicht beruflich sein, aber irgendwie in meinem Alltag muss ich damit zu tun haben. Ich habe es ja beruflich, das passt ganz gut. Dass ich Bewerbungsunterlagen hinschicken musste, dass ich zu einem Bewerbungsgespräch dorthin fahren musste. Und jetzt habe ich die Zusage bekommen und ich brauche diesen Kurs tatsächlich, das ist die nächste Voraussetzung, ich brauche den Kurs, um überhaupt meinen Anfangsdienst abschließen zu können. Wir haben zwar schon erzählt, ich habe den abgeschlossen, aber mir fehlte eigentlich noch eine Voraussetzung, um den richtig abschließen zu können, damit die in Elster dann auch zufrieden sind und ich wirklich alles gemacht habe, was ich denen geben muss. Das ist eine Voraussetzung, die ich bringen musste. Also Voraussetzungen, dass es Voraussetzungen gibt für Dinge, die wir machen wollen, das kennen wir in unserem Alltag, oder? Das ist jetzt nichts Neues, was ich euch erzähle. Die Grace letztens für einen Bronze-Schwimmkurs angemeldet und die Voraussetzung war, sie sollte ein Seepferdchen haben, sonst macht das keinen Sinn, einen Bronze-Schwimmkurs zu machen. Sonst würde ich sie für einen Seepferdchen-Schwimmkurs anmelden. Dann braucht sie nichts zu können, dann sollte sie keine Angst vorm Wasser haben. Also, es gibt Voraussetzungen in unserem Leben und das kennen wir, dass es Voraussetzungen gibt für etwas, was wir machen wollen. Und darum handelt der Vers, die Psalm heute weiter. Also wir haben uns, wie gesagt, letzte Woche damit gestartet und ich lese ab Vers 9 weiter. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der das Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wie gesagt, wir haben letzte Woche mit Psalm 34 angefangen und der Psalm startet damit, dass David sagt, lobt Gott und alle lobt mit mir. Ich will ihn loben und alle lobt mit mir. David preist und lobt Gott und lädt alle ein, mit ihm zu loben und erzählt dann, wieso, was er mit Gott erlebt hat, warum wir ihn preisen und loben sollen. Und wir haben gelernt letzte Woche, dass David nicht Gott preist, weil sein Leben so toll ist, sondern dass David eigentlich ein ganz schön schwieriges Leben hat, auch in der Situation, in der er diesen Psalm schreibt, weil der Kontext wird erzählt im ersten Vers. Und dass David aber erlebt hat, dass Gott durch die Herausforderungen hindurch hilft. Dass Gott hilft, aus Herausforderungen herauszukommen und da hinaus rettet. Gott rettet einen nicht davor, nicht in Herausforderungen zu kommen. Aber er rettet einen aus den Herausforderungen heraus. Und das ist Davids Zeugnis. Und jetzt geht David weiter und das, indem er darüber spricht, was man mitbringen muss, damit Gott einem hilft. Quasi die Voraussetzungen, die wir mitbringen müssen, damit Gott uns hilft. Und jetzt sehe ich schon so skeptische Blicke und ich kann es total nachvollziehen, weil, hä, seit wann muss ich denn eine Voraussetzung mitbringen, dass Gott mir hilft? Heißt es denn nicht immer, dass Glaube voraussetzungslos ist? Gott liebt jeden? Ja, klar, jeder von uns ist von Gott geliebt. Und Gott erwartet nicht, dass wir irgendwas leisten, damit er uns aus unserer Sünde herausrettet. Absolut. Es ändert sich auch nicht mit David. Aber wir reden hier nicht ein Retten aus Sünde, wir reden hier über ein Retten aus Herausforderungen, aus Alltagsproblemen. Und da gibt es dann doch Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Und wir gucken uns mal die Voraussetzungen an. Und zwar folgende. In Vers 9 heißt es, dem, der auf ihn traut, ihm vertraut, könnte man auch sagen. In Vers 10, die, die ihn fürchten. Und in Vers 11, die ihn suchen. Das sind drei Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Man soll ihm vertrauen, man soll ihn suchen und man soll ihn fürchten. Und das gipfelt dann in der Aufforderung von David als weiser Lehrmeister, dass er sagt, kommt Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn beibringen. Lass uns mal die einzelnen Voraussetzungen anschauen. Weil ich muss sagen, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich, sind das ziemlich nachvollziehbare Voraussetzungen. Und ich fange mit Vertrauen an. Vertrauen ist bei Glauben das A und O. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Wochen von Evelyn eine Predigt über Vertrauen. Mit einem super schönen Beispiel mit diesem Flugzeug, wo man einsteigt. Weil ich dann später im Alpha-Kurs auch benutzt habe, weil ich das so toll fand, das Beispiel. Vertrauen, Glaube ohne Vertrauen geht natürlich. Du kannst an Gott glauben. Klar, der Teufel glaubt auch an Gott. Aber auf die Art und Weise, wie Glaube, wie wir Glauben denken, wie man ein gläubiger Christ ist, funktioniert das nicht. Man kann nicht an Gott glauben und ihm nicht vertrauen. Ist wie wenn man dem Ehepartner nicht vertrauen würde. Was für eine Ehe ist das denn bitte? Stellt euch vor, ihr werdet mit jemandem verheiratet und ihr könntet der Person nicht vertrauen. Schwierig, oder? Glaube, Vertrauen gehört zum Glauben. Nur wenn man Gott vertraut, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint, dann kann man seine Handschrift auch in dem sehen, was wir erleben. Wenn man Gott nicht vertraut, wenn man nicht daran glaubt, dass er gut ist, wie will man dann seine Hilfe sehen? Dann sieht man doch nur die Herausforderungen und die Schwierigkeiten. Und dann klagt man auch zu Recht Gott an, dass er einem nicht hilft, weil man es gar nicht sehen kann. Als Jim Dicke krank geworden ist, da hätten wir Gott anklagen können. Wie kannst du so einen jungen Mann mitten im Leben, Vater von 3 Kindern, einfach krank werden lassen? Wie kann das sein, dass der auf einmal eine Krankheit hat, wo die Ärzte erst nicht rausfinden, was es ist und ewig lange brauchen gefühlt? Und dann ist das auch noch so was Lebensbedrohliches. Also die Diagnose hätte worst case zu Lähmungen von der Lungenmuskulatur führen können. Tod, wenn Lungenmuskulatur gelähmt ist. Wie kannst du uns so eine Diagnose hinschmeißen vor unsere Füße, mit der wir hier jetzt auf einmal leben müssen? Wie kannst du mich mit einem Neugeborenen in diese Situation schmeißen? Ich sitze 2 Wochen alleine mit den Kindern zu Hause und habe einen Mann im Krankenhaus. Hätte ich alles Gott sagen können. Und ich glaube, jeder hätte das nachvollzogen, hätten wir das Gott gesagt. Und hätten wir das gesehen. Wie kann Jim Dicke so schlimme Schmerzen kriegen, dass der zwischendurch echt gar nicht weiß, wie er diese Schmerzen aushalten soll? Was uns durch diese Zeit getragen hat und damit verneine ich nicht, was an Negativen da war, aber was uns durch diese Zeit getragen hat, war das Vertrauen in Gott, dass er da ist und dass er irgendwie das gut werden lässt und dass er hilft und dass wir wissen, dass er schon immer in unserem Leben dabei gewesen ist. Dass wir uns auf ihn vertrauen können. Und deswegen konnte unser Blick, statt auf das ganze Negative zu gucken, konnten wir unseren Blick relativ schnell darauf richten, dass wir sagen, boah, krass, wir haben eine Auszeit gerade gekriegt. Wir wurden ausgebremst und irgendwie haben wir das eigentlich ziemlich dolle mal gebraucht als Familie. Wir waren ein Jahr mit den Kindern zu Hause und brauchten keine Babysitter. Und so toll unsere Babysitter waren, unseren Kindern tat es, glaube ich, gut, einfach mal Mama und Papa zu Hause zu haben. Was in den Jahren vorher doch manchmal ziemlich rar gewesen ist. Gott hat uns finanziell unglaublich versorgt. Wir sind beide weggebrochen quasi mit der Arbeit. Und ich konnte jetzt auch nicht anfangen zu arbeiten und nebenbei drei Kinder versorgen und einen kranken Mann. Und Gott hat uns finanziell absolut versorgt und hat gesagt, hey, ich kümmere mich um euch. Dank super tollem deutschen Sozialsystem, müssen wir jetzt auch einfach mal sagen. Danke Gott, dass wir in einem Land leben, wo es ein Sozialsystem gibt. Gott hat den Ärzten die Weisheit am Ende gegeben, rauszufinden, was es ist und die richtige Medikation zu geben. Wir sitzen nicht mehr im Blinden und wissen nicht, was los ist, sondern wir wissen, was los ist. Und sie haben rechtzeitig die Medizin geben können und sie haben, und das muss man auch sagen, der Krankheit hätte schlimm werden können. Aber Jim Dick hat einen atypischen Verlauf, der nicht so schnell so schlimm geworden ist, wie es hätte sein können. Auch absolut Gottes Führung. Dass, obwohl sie 2 Wochen brauchten, es nicht innerhalb von 2 Wochen dramatisch schlimm wurde. Gott war da. Gott hat uns beschenkt mit Dingen. Und klar kann man sagen, hey, ein Ausbremsen und eine Auszeit hätten wir gerne auch ohne Schmerzen gehabt. Aber das ist das Ding, was ich letzte Woche meinte. Manchmal reagiert halt Gott auch und hilft uns auf eine Art und Weise, die wir vielleicht nicht so uns erwarten. Die wir vielleicht uns anders wünschen würden. Aber wo trotzdem seine Hilfe da ist in unserem Leben. Und wir können das aber nur sehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir eine ganz tiefe Überzeugung in uns drin haben, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint. Wenn man auf eine Situation blickt, dann ist das immer eine Frage der Perspektive und des Vertrauens in Gott, ob man die Hilfe sieht oder ob man blind dran vorbeiläuft. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass wir Gott vertrauen, wenn wir Hilfe von ihm haben wollen. Wie ist das? Vertrauen wir Gott? Glaubst du, dass Gott ein guter Gott ist, der es gut mit dir und deinem Leben meint? Dass er hilft, wenn er das verspricht? Vertraust du Gott? Also nicht nur, ja, ja, klar, ich vertraue, sondern wirklich? Die zweite Voraussetzung, die David uns nennt, ist, dass wir ihn suchen müssen. Ihn zu suchen bedeutet erstmal um Hilfe bitten. Aktiv zu ihm kommen und ihn fragen, kannst du mir bitte helfen? Ich denke, das ist das Erste, was damit gemeint ist. Und ich finde, auch das ist wieder eine absolut nachvollziehbare Voraussetzung. Haben wir das nicht alle miteinander, dass wir gerne um Hilfe gebeten werden wollen? Dass wir das jetzt nicht so schön finden, wenn jemand erwartet, dass wir helfen, sondern dass man das als Mensch eigentlich schon ganz nett findet, wenn dann jemand kommt und sagt, hilf mir bitte. Also zum Beispiel, könnte mir jemand ein Glas Wasser bringen? Ich hätte Durst. Das wäre total cool, wenn jemand das könnte, mir mal eben ein Glas Wasser zu bringen. Guck mal, jetzt springt jemand auf und hilft mir. Stellt euch vor, ich hätte zu Doro gesagt, Doro, warum hast du mir nicht ein Glas Wasser schon gebracht? Also ich erwarte, dass hier morgens ein Glas Wasser steht, wenn ich hier stehe. Das ist das Mindeste, was du machen musst. Wie kannst du es wagen, mir kein Glas Wasser zu bringen? Jetzt hol mir aber ganz schnell eins. Wie hätte Doro sich gefühlt? Unsere Beziehung wäre, glaube ich, nicht lange gut miteinander. Das kann ich euch sagen. Und sie wäre, glaube ich, nicht so happy. Und so, wo ich Doro kenne, würde sie mich dann auch angucken und sagen, holst du dir selber? Bin ich deine Dienerin? Danke. Das ist total lieb von dir, danke. Also, dass wir fragen, wenn wir Hilfe brauchen, sollte selbstverständlich sein. Und genauso sollte es Gott gegenüber selbstverständlich sein, dass wir ihn fragen um Hilfe. kann ja nicht sein, dass das mit uns einander selbstverständlich ist, aber Gott gegenüber fragen wir nicht. Was für ein Bild haben wir dann von Gott, wenn wir denken, dass wir ihn selbst, dass wir ihn rumschicken können, dass seine Hilfe selbstverständlich sei, dass wir die einfordern? Wie dreist wären wir dann, bitteschön? Ich glaube, dass Suchen aber auch noch ein Stück weiter geht. Weil ich glaube, Suchen bedeutet auch, dass es darum geht, die Beziehung mit Gott zu suchen. Nicht nur ihn zu fragen um Hilfe, wenn wir mal Hilfe brauchen, sondern aktiv Beziehung mit ihm zu suchen. Und das ist ein Ding, was jeden Tag passiert, was nicht nur in den Momenten der Hilfe passiert, sondern auch, wenn wir mal seine Hilfe nicht brauchen. Und auch das ist was, was wir kennen. Wer von euch mag das, wenn jemand immer und immer und immer wieder kommt, aber nur, wenn er Hilfe braucht? Und ansonsten bist du der Person völlig egal. Ich habe da schon ein, zwei Mal in meinem Leben so das Gefühl gehabt von Leuten, die gelernt hatten, gerade auch die Gemeinde hilft mir. Und dann kommen die nur zur Gemeinde, wenn die Hilfe brauchen. Und ansonsten lassen die sich nicht sehen, erzählen nicht, wie es ihnen geht, fragen nicht nach, wie es uns geht. Aber wenn sie Hilfe brauchen, dann stehen sie wieder auf der Matte. Das macht man ein paar Mal mit und irgendwann sagt man, ey, das kann nicht sein. Also wenn du Hilfe von mir möchtest, dann lass uns bitte Beziehung miteinander haben. Und wenn wir Beziehung haben, dann helfe ich dir total gerne, weil ich aus der Beziehung heraus helfe. Aber wenn ich hier jetzt nur dein Hilfsautomat bin, ehrlich gesagt, fühlt sich das nicht schön an für mich. Ich fühle mich benutzt. Warum sollte es Gott anders gehen? Wie soll Gott sich bitte fühlen, wenn wir nur zu ihm kommen, wenn wir Hilfe brauchen? Und ansonsten ist er uns egal. Da fühlt er sich auch wie ein Hilfsautomat. Und irgendwann kommt er an den Punkt, dass er sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe den Menschen nicht erschaffen, damit er mich hier benutzt. Ich habe den geschaffen, damit wir Beziehung miteinander haben. Aber Beziehung miteinander haben funktioniert von zwei Seiten. Und da muss der Mensch auch mitmachen, sonst ist da keine Beziehung. Gott will die Beziehung. Das ist nicht die Frage. Gott macht alles für die Beziehung, wenn wir das zulassen. Aber tun wir auch unseren Teil in der Beziehung? Haben wir Beziehung mit Gott? Suchen wir ihn? Oder benutzen wir ihn nur, wenn wir Hilfe brauchen? Und die dritte Voraussetzung ist, dass wir Gott fürchten. Ich finde, Furcht des Herrn, das ist erstmal so einer dieser Begriffe, die irgendwie schwierig sind. Unwohle Gefühle auslöst. Furcht ist Angst, wir wollen doch keine Angst vor Gott haben. Widerspricht irgendwie auch dem Vertrauen. Also wenn ich Angst vor jemandem habe, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Das heißt, Angst kann damit nicht gemeint sein, wenn wir über Furcht des Herrn sprechen. Furcht vorm Herrn. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Es geht mir jetzt mehr um den ersten Teil. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ich habe das Ganze mal witzigerhalbe in der Volksbibel nachgeschaut, weil die das ja immer schön mit Worten heutzutage versuchen dann umzusetzen. Und dort steht es, Weisheit fängt da an, wo jemand Respekt vor Gott bekommt. Ich finde das ziemlich gut von denen übersetzt. Ich finde nicht alles gut von denen übersetzt, aber das finde ich, haben sie ziemlich gut übersetzt. Respekt, Ehrfurcht, das steckt hinter diesem Wort Furcht. Das ist also ein Teil weggelassen worden, deswegen irritiert es. Und Respekt ist wiederum etwas, das wollen wir auch alle haben. Ich finde, Respekt ist ein Wort, das wird sehr schnell drüber geredet. Man kann auch schnell das Gefühl haben, nicht respektiert zu werden. Es gibt schnell gesellschaftliche Diskussionen. Respektieren unsere Kinder die Lehrer noch? Respektieren unsere Kinder die Eltern noch? wären Menschen, die anders sind, anderer Sexualität, was auch immer, respektiert und sagen schnell, wir fühlen uns nicht respektiert. Wir wollen aber respektiert werden. Es ist etwas, was schnell gefordert wird, Respekt, dass man den gerne hätte. Es ist etwas, was wir gerne uns voneinander wünschen, respektiert zu werden. Dass die Meinung respektiert wird und stehen gelassen wird. Dass man als Person respektiert wird. Und ich glaube, es gibt sogar Kulturen, in denen ist das Wort noch viel mehr wert als bei uns in Deutschland. Und selbst in Deutschland sind wir, wie gesagt, schon echt. Das ist ein wichtiges Wort für uns, Respekt. Also wenn wir respektiert werden wollen, warum sollte sich Gott dann nicht auch respektiert werden wollen? Sich einen Respekt von uns wünschen? Respektieren wir Gott? Und ich glaube tatsächlich, dass Gottes Furcht aber noch mehr beinhaltet als nur Respekt. Und da finde ich dieses Wort Ehrfurcht sehr passend. Weil Respekt ist etwas, was man miteinander gegenseitig haben sollte, was eigentlich Standard sein sollte. Ehrfurcht hingegen ist ein Wort, was man sehr benutzt, wenn man über Menschen redet, wie Könige, dass man denen Ehrfurcht gegenüber hat. Menschen, die irgendwie höher gestellt sind als einer, als man selber. Wo man weiß, die sind nicht die gleiche Ebene wie ich, auch nicht weniger, die sind höher als ich. Und wenn wir sagen, dass wir Gott Ehrfurcht gegenüber haben, dann sagen wir damit auch, dass Gott über uns steht. Einem König gleichgestellt wäre zum Beispiel. Und ich weiß, das passt nicht mit unserer Mentalität zusammen, dass doch bitte wir uns alle gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Aber das ist Tatsache. Gott ist nicht ein Mensch, Gott ist Gott. Gott ist nicht auf Augenhöhe mit uns. Wenn wir das denken, dann haben wir da irgendwie was verfehlt. Gott ist Gott. Gott ist wie ein König oder noch höher sogar als ein König. So der höchste König aller Könige, den wir uns vorstellen können. Das ist, wo Gott steht. Und damit widerspreche ich nicht dem Bild, das wir auch aus der Bibel kriegen, wo Gott sehr persönlich dargestellt wird. Gott als bester Freund, Gott als Vater. Ich glaube, dass Gott das auch ist und das ist das Besondere an Gott, dass Gott nicht dieser König ganz weit weg ist, mit dem wir keinen Kontakt haben. Sondern dass Gott auch unser bester Freund sein möchte, dass wir persönliche Beziehungen mit ihm haben können, dass Gott wie ein Vater für uns ist. Ein guter Vater natürlich. Je nachdem, was für ein Vaterbild man hat, kann man da an einen falschen Vater denken, aber ich meine einen guten Vater. So dass wie ein Vater sein sollte. Aber in all diesen Bildern, die sehr populär heutzutage gerade auch in unserer Gesellschaft sind und die auch nicht falsch sind, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott Gott ist. Und dass Gott über uns steht. Und das ist ein sehr unpopuläres Bild zurzeit. Und da finde ich tatsächlich, dass Ehrfurcht ein sehr passendes Wort ist. Ehrfurcht setzt sich zusammen aus Ehren und Fürchten. Ehren bedeutet, dass man weiß, dass die Person über einem steht. Und entsprechend Ehrerbietung darbringt. Sowas, was man bei Loben und Preisen macht, ist Ehrerbieten Gott gegenüber geben. Fürchten, wenn man weiß, dass die Person über einem steht und Entscheidungen treffen kann, die das Leben betreffen von einem. Gucken wir uns einen König an. Man ehrt einen König, weil ein König die höchste Person des Landes ist. Für viele ein Vorbild, wo man aufguckt. Wie viele Menschen gucken sich irgendwelche königlichen Hochzeiten an? Ich weiß noch damals, Kate und William, war mega ausgestrahlt, die Hochzeit von denen. Alle haben zugeguckt, die Straßen waren voll ohne Ende, weil das ein Königspaar ist. Wow. Das wäre man gerne. Welches Mädchen wäre nicht gerne Prinzessin? Die meisten. Ich weiß, es gibt ein, zwei, die wollen es nicht sein, aber die meisten Mädchen wären gerne eine Prinzessin, also meine Töchter zumindest. Die hätten da nichts gegen. Weil Prinzessin sein fühlt sich gut an. Prinzessin sein ist schön und edel und tolle Kleider und man wird angeschaut. Die Leute gucken einen an. Man ist was Besonderes. Ein König ist was Besonderes und das wissen wir. Das muss ich keinem erzählen, das wissen wir alle. Und dementsprechend gucken wir und behandeln wir Könige mit Ehrfurcht, mit Ehrerbietung. Aber zumindest die Könige von früher, nicht die Könige heutzutage, die nur noch so ein bisschen repräsentativ herumtanzen dürfen, haben damals Könige auch Regeln bestimmt, Gesetze, Entscheidungen getroffen. Und man hatte auch eine gewisse Furcht vor ihnen, weil man wusste, was die entscheiden, das wird was für mein Leben bedeuten. Die treffen Gesetze, die sagen was und ich muss dem folgen. Und ein guter König macht das so, dass es auch das Gute für sein Land ist. Und leider haben wir ganz viele Beispiele von schlechten Königen, die das nicht gemacht haben und wo dann auch wirklich Furcht in echte Angst umgewandelt ist, was nicht sein sollte bei einem guten König. Aber man weiß beim König, der hat Macht. Und der hat Macht über mein Leben, über mein Sein in diesem Land. Und das bringt schon eine gewisse Furcht auch mit sich. Und das sieht man dann im Verhalten der Person gegenüber. Wenn wir Ehrfurcht vor jemandem haben, dann verhalten wir uns entsprechend. Angemessen verhält man sich dann, sagt man so schön. Aber wir wissen alle, wir werden da nicht auf die Person zurennen, wir werden die nicht umarmen. Man hält respektvollen Abstand, man lässt die Person ausreden, man fällt ihr nicht ins Wort. Je nachdem wartet man, dass man überhaupt aufgefordert wird zu sprechen. Hat man keine Ehrfurcht vor jemandem, verhält man sich auch entsprechend. Das zeigt sich in unserem Verhalten, ob wir Ehrfurcht haben oder nicht. Und die Frage ist, haben wir Gott gegenüber Ehrfurcht? Wie verhalten wir uns Gott gegenüber? Ist uns bewusst, dass er über uns steht? Und David war das bewusst. Und David war das so bewusst, dass er nicht nur einmal sagt, wer Ehrfurcht hat, dem geschieht Gutes, sondern dass er sogar drei Verse später nochmal drauf zurückkommt und sagt, ich will es euch beibringen, die Ehrfurcht, weil das ist Basis. Das ist wichtig, das braucht ihr. Das ist die absolute Grundlage. Das ist eure Einstellung Gott gegenüber, wenn ihr Ehrfurcht habt. Deswegen nochmal die Frage, haben wir Gott gegenüber Ehrfurcht? Nehmen wir Gott als Gott ernst? Und wir werden nichts verlieren, wenn wir Gott gegenüber Ehrfurcht haben. Und das ist so schön, dass da das Vertrauen drin ist, weil wir ja wissen, dass Gott ein guter Gott ist, müssen wir keine Angst davor haben, ihm Ehrfurcht gegenüber zu haben. Er ist kein schlechter König, er ist ein guter König. In den nächsten Versen fragt David dann, wer möchte ein langes Leben und wer möchte Gutes in seinem Leben? Hier, ich. Noch jemand? Absolut, oder? Können wir alle mitgehen? Ich möchte ein langes Leben, ich möchte gute Dinge in meinem Leben. Ja. Dann gibt er noch ein paar praktische Tipps, was man selber machen kann, damit das auch geschieht. Die praktischen Tipps sind, pass auf, was du sagst, betrüge nicht, lass dich nicht auf Böses ein, tu Gutes, suche Frieden. Ich glaube, ganz praktisch, da muss ich nicht viel zu sagen. Wir können alle uns was drunter vorstellen, was das bedeutet. Ich könnte trotzdem natürlich an dieser Stelle noch eine zweite Predigt quasi aufmachen, aber die Zeit ist vorbei, deswegen werde ich es nicht machen. Ich möchte nur kurz dazu sagen, das sind praktische Dinge, die wir umsetzen können. Und die zeigen, dass die Frage danach, ob es jemandem im Leben gut geht, nicht nur daran hängt, ob Gott einem hilft, sondern auch, wie man sich selber verhält. Wir haben den Zuspruch, dass Gott uns hilft, aber David sagt, es ist auch deine Aufgabe, dich entsprechend zu verhalten, weil dein Verhalten wird Konsequenzen haben. Und ich kann da ganz kurzes Beispiel nehmen. Er sagt, sucht den Frieden. Wenn jemand ständig Streit sucht mit Leuten, dann kann er sich nicht wundern, wenn die Leute um einen herum einen nicht mögen und wenn man ständig Probleme mit Menschen hat und Herausforderungen. Und dann kann Gott einem noch so sehr versuchen, da drin zu helfen, aber irgendwie hat man selber das Problem auch gemacht. Und da kann Gott auch nur bis zum gewissen Grad helfen. Deswegen sind das ganz praktische Dinge, die wir einfach noch mit dazu tun können in unserem Leben, wenn wir uns so verhalten, dass Gott noch mehr uns helfen kann, dass am Ende unser Leben auch gut wird. Und wir das Gute in unserem Leben auch sehen können. Und ich möchte mit dem letzten Vers dann die Predigt enden. Und zwar in Vers 16 heißt es, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das ist die Zusage, die wir aus dieser Predigt haben. Gott achtet auf die Gerechten. Die Gerechten sind diejenigen, die Gottesfurcht haben. Gott hört uns. Gott passt auf uns auf. Gott hört unser Rufen, unser Schreien, unser Ich brauch dich, unsere Hilfe bitten. Gott hört sie. Und da steht nicht, er hört sie manchmal, er hört sie, wenn er Lust hat, er hört sie, wenn er gerade Zeit hat. Gott hört sie, immer. Das ist, womit wir nach Hause gehen dürfen. Gott hört uns, wenn wir ihn brauchen und wenn wir zu ihm kommen. Und dann können wir auf ein gutes Leben hoffen, indem wir auf gute Dinge schauen. Wobei auch das nicht immer heißt, dass es keine Herausforderungen gibt. Aber da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Wir haben einen Gott, der uns hilft und der bei uns ist. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein wahnsinnig toller Gott, dass wir wissen dürfen, dass wir einen Gott haben, der auf uns sieht und der bei uns ist? Was für ein Privileg. Amen.